Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem André von Epsilon. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung.
André, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Wir haben lange dran gearbeitet. Freut uns wirklich sehr, dass du nach dem Snogsalting-Podcast heute die Ehre hast, hier bei uns vorbeizukommen. Die Frage haben wir lange nicht mehr gestellt, mit der wir früher eigentlich immer gerne mal angefangen haben. Woher kennen wir uns alle eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Marvin war damals mal bei uns in Nordhorn im Büro.
Nee, wir waren in Rhein bei Crouten zusammen.
Ah, da fing das alles also an.
Aber, gemeinsamer Kontakt über Rob und Dima.
Und da haben wir uns, glaube ich, über A/B-Testing ausgetauscht und schon mal ein bisschen voneinander gelernt.
Ich weiß aber nicht, wie lange das her ist, ob das jetzt ein oder zwei Jahre, ich glaube, das sind zwei Jahre schon, oder?
Ich glaube, also, schon länger.
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall immer ein bisschen im Kontakt geblieben, probiert den Mann hier in den Podcast zu bekommen von Anfang an. Und nach 50 Folgen plus minus haben wir es dann geschafft.
Marvin, finally. Das ist die 64. Folge, das dürfen wir nicht unterschlagen.
Deswegen nicht schlechter Specht.
64 Folgen heute mit dir. Zwei Jahre ist ein lustiges Thema, zwei Jahre ist wahrscheinlich viel passiert auch bei dir. Vielleicht bevor wir reingehen, so ein bisschen in die Growth Journey von Mozartbett und was du vielleicht davor auch schon alles gemacht hast. Stell dich doch vielleicht einfach gerne einmal kurz selber vor. Sag vielleicht, wo ihr mit Mozartbett gerade so steht. Vielleicht so ein bisschen so einfach auf Schwiegermama-Style, dass sie das ganz einfach versteht.
Ja, sehr gerne. Also ich bin André Jonker, komme aus Nordhorn. Es liegt ungefähr eine Stunde nördlich von Münster. Und vom Haus aus bin ich aus dem D2C Company Builder, spezialisiert auf E-Com-Brands. Und wir haben uns darauf spezialisiert, komplexe Produkte online zu verkaufen. Also alles das, was nicht klassischerweise im Karton geht und wo schon Retourenzettel drinsteckt und so weiter, sondern was tendenziell auf Palette muss, was nicht im klassischen Katalogshop ähnlich sieht. Und bei Mozartbett, da sind wir vor 2,5 Jahren, also Ende 2021 gestartet.
Das ist ja noch gar nicht so lange, ne?
Das ist eigentlich relativ frisch gefühlt und haben dann nach 2 Jahren einen Umsatz erwirtschaftet von 15 Millionen Euro und dieses Jahr sind wir so auf der Road zu 20, 22 Millionen Euro.
Krass. Was kann man vielleicht so hinsichtlich Bestellungen herauskitzeln und vielleicht wie groß das Team ist? Also ein Boxspringbett, da reden wir auch später nochmal drüber, das ist ja kein irgendwie Proteinshake, sage ich jetzt mal. Also was sind da vielleicht so ein paar Kennzahlen, die du preisgeben kannst?
Also wahrscheinlich sind es ich würde sagen, dieses Jahr knacken wir vielleicht so die 10.000 Betten, wenn es ein bisschen läuft, so 8.000 bis 10.000 Betten. Und das Team ist 10 Mann groß.
Nur Mozartbett oder generell Epsilon?
Das ist nur Mozartbett selber. Okay. Und Epsilon sind, in der ganzen Gruppe steht auf der Webseite 35 Leute und sind 28 Millionen Euro Revenue generiert worden im letzten Jahr.
Stark. Aber müsste man jetzt nicht in die Schule für gegangen sein, als wenn du sagst, letztes Jahr waren 15 Millionen ungefähr bei Mozartbett, dass da noch irgendwo die ein oder andere Million sich versteckt. Wer sich mit dir vielleicht schon ein bisschen länger auseinandersetzt oder dich ein bisschen verfolgt, der weiß, dass sozusagen du noch auf ein paar anderen Hochzeiten tanzt, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn mir eine Sache bei der Recherche aufgefallen ist, ist, dass es sehr unique Namen sind, die ihr den anderen Shops gegeben habt. Welchen würdest du eigentlich sagen, gefällt dir von den allen am meisten und welche gibt es überhaupt und welcher gefällt dir davon eigentlich am besten?
Also angefangen sind wir damals mit den Online-Shops, da gibt es eigentlich viele Projekte, die wir gemacht haben von der Deutschen Bauvermittlung, wo Leads für Kellerabdichter online generiert werden und dann die dann auch verkauft werden. Dann gibt es einen Online-Shop für Stoffe, der Buntspeck-Shop. Dann gibt es einen Shop für Rollrasen und da fängt eigentlich auch so der Spaß ein bisschen an. Der heißt Rollrasen-Rudi. Der hat dann zwei Brüder, das ist Holz-Harry und Hecken-Helge. Da werden dann Holzprodukte und Brennstoffe verkauft und einem anderen Hecken. Und dann haben wir natürlich noch Mozartbett. Und noch ein, zwei andere Projekte, aber
da
eigentlich...
Da wurde es dann wieder seriöser, ne?
Immer wohl. Und irgendwie würde ich sagen, ist das Trio schon das, was am meisten hängen bleibt, glaube ich. Ich kann nicht wirklich sagen, wer von den drei mein Lieblingsname ist. Wahrscheinlich sind das dann kaufmännische Entscheidungen, die da eher zu fühlen, was mir mehr gefällt. Aber ich glaube, die drei ist schon so ein bisschen, die Alliteration dahinter ist schon das Coole.
Ja.
Kleine technische Schwierigkeiten haben wir überwunden. Das Neonlicht hat sich heute auch mal kurz verabschiedet, sind aber jetzt wieder da. Klar, gibt jetzt keinen Favoriten. Ich glaube, mein persönlicher ist der Heckenhelge. Das ist, glaube ich, irgendwie einfach ein genialer Name. Aber wenn man
Rollrasen-Rudi ist infamous. Einfach drei R's drin. Also
Rollrasen-Rudi.
Mach mal Heckenhelge, da sind nur zwei R's.
Du kannst auch immer geil in diese Signaturen schreiben. Grasgrüne Grüße, Rollrasen-Rudi.
Oh Mann.
Grasgrüne Grüße. Boah, der ist assi. Der ist assi, das muss man sagen. Aber wie, wenn wir dann sozusagen einfach die Geschichte jetzt einfach mal so von vornherein anfangen, wie bist du denn erstmal so als allererstes irgendwie so mit E-Commerce in Kontakt gekommen? Wie alt bist du überhaupt, wenn man fragen darf?
Ich bin zarte 30. Und wie alt seid ihr?
24.
26.
Top.
Aber wie hat das so, wie kam das dann so?
Also eigentlich fing es an, ich würde sagen, das allererste waren, da musste sogar die, mussten die Eltern noch fürs Gewerbe mit unterschreiben. Das waren halt damals Klassiker, wo anderen Sommerferien hatten, haben wir uns halt weggesperrt sozusagen zum Container und haben halt irgendwie probiert, über Affiliate-Seiten, Google Ads, Gutscheine, probiert Sales zu kriegen. Und das hat dann, war dann weniger erfolgreich sozusagen. Und da haben wir dann irgendwie überlegt, ja gut, wir mussten dafür Webseiten bauen, wir mussten Kampagnen erstellen. Und Learning by Doing sind wir so ein bisschen die Nachbarschaft abgeklappert. Dann waren es die Städte, so Nordhorn, Lingen, Rheine, Meppen und haben
Meppen
probiert. Meppen, Junge, das kennt man doch. Das liegt hinter Meppen.
Liegt hinter Meppen, Junge.
Und haben dort einfach Webseiten an Anwälte verkauft, Ärzte, irgendwann Firmen und haben eigentlich so ein klassisches Agentur-Ding gemacht. Und das haben wir dann irgendwann erweitert, weil wir gemerkt haben, ein Online-Shop hat eigentlich viel mehr mit kaufmännischen Themen zu tun. Also erstmal bist du da mehr stundenlos sozusagen, relativ simpel. Aber es hat auch damit zu tun, der Online-Shop kostet so und so viel Euro, da muss so und so viel Werbung drauf. Das bedeutet, es muss so und so viel Revenue kommen. Mhm. Und das konnte man halt viel besser erklären, als wenn man bei einer Webseite streitet, muss das jetzt ein grüner Hintergrund sein oder ein gelber oder wie muss der Button aussehen. Das sind eigentlich eher ästhetische Themen. Und das ist, wenn wir im E-Commerce sind, halt relativ spartanische Ansichten. Und so gesehen haben wir halt lieber den Punkt genommen und haben irgendwann dann relativ schnell ein Projekt, die Deutsche Bauvermittlung. Das sollte mal ein Wochenendprojekt sein, ich glaube mal zwischen Weihnachten und Silvester haben das, wollen wir es hochziehen, hat sich ein bisschen hingezogen, aber wir haben es live geschaltet. Klassisches SEO-Projekt, mussten dann Partner finden, also SEO-Projekt, um Anfragen zu kriegen für Leute mit einem nassen Keller oder mit Feuchtigkeitsschaden zu Hause. Und dann das Partnernetzwerk aufbauen, das System aufbauen, das CRM aufbauen, dass das läuft. Und das war eigentlich so der erste Touchpoint, wo wir wirklich ein eigenes Projekt so richtig gemacht haben. Und dann fing es eigentlich auch irgendwann an, dass wir Online-Shops für Kunden gebaut haben, von null auf an. Und haben dort, was weiß ich, Stoffe, hatten Tische, hatten Leuchtgläser. Und die Reihenfolge war, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber zwei von diesen Shops hatten zum Beispiel schon Konfigurator. Und so, deswegen ist uns dieses Konfigurator-Ding, wir haben den Konfigurator selber gebaut, war so ein bisschen in der Wiege gelegt. Man hatte immer schon so ein bisschen so dieses Konfigurieren so immer mit im Hinterkopf, wenn man Projekte gemacht hat. Das hat man jetzt bei Rollrasen, Rudi, Holzhari, Hecken, Helge und so weiter nicht gehabt. Die sind dann aber ungefähr zur gleichen Zeit parallel gestartet. Alle mit einem Versatz. Mhm. Und alles sehr Google-stark Produkte. Oder Google, da ging viel auf Google. Und das war, sag ich mal, noch die Phase, wo wir sehr, sehr, sehr viel Marketing und IT gemacht haben. Und auch dort haben wir quasi, wir sind mit Google angefangen, mussten SEO lernen, SEA lernen, Landingpages bauen, A/B-Testing machen, CRM-Arbeit mussten wir dort lernen. Und heutzutage guckt man dann eher, man hat ja sich mal, sag ich mal, so in Anführungsstrichen, jetzt guckt man dann auf die Projekte aus der gesamten digitalen Brille, so wie bei Mozartbet auch. Jetzt geht es nicht nur noch um Marketing und IT und zusehen, dass die Sales reinkommen, sondern es geht um eine saubere Abwicklung, eine effiziente Abwicklung. Wie kriegt man gute Callcenter? Wie kann man das Callcenter effizient kriegen? Mhm. Wie kann man die Supply Chain effizient kriegen? Oder auch digital kriegen, sagen wir es mal so. Wie kann man das mit KI ausstatten, damit es wirklich richtig gute Abläufe sind? Also man geht da ein bisschen holistischer ran, würde ich sagen.
Wo liegen wir denn bei der, sagen wir jetzt sozusagen, wenn wir die ersten Anfänglichkeiten, wo ich jetzt sagen würde, dass es eher irgendwie Agenturbasis ist, wo es dann sozusagen zu den ersten Online-Shops geht, wo liegen wir da so zeitlich? Also wann kam sozusagen das Dreierlei an Genialitätsnamen sozusagen auf den Markt? Ja.
Also ich würde sagen, wir sind, da war ich zwischendurch nochmal studieren in Groningen, habe dann nationale Wirtschaft studiert und dann haben wir uns hingesetzt und euch die Agentur ein bisschen gepusht, 3-4 Jahre. Also ich würde sagen, das fing so mit 23 bis 25 irgendwann an bei uns.
Also das heißt, wir reden dann so von 2017?
Ja, das passt.
So ungefähr?
Das passt, ja.
Wie waren denn dann so ein bisschen vielleicht auch die Anfänge, weil ihr seid ja jetzt wahrscheinlich nicht sozusagen, oder ich würde es einfach mal unterstellen, ihr seid jetzt nicht mit den drei Brands gestartet und habt gesagt, wir werden jetzt ein Company, so ein Brand D2C-Builder so ungefähr. Also es war ja irgendwie auch so, hey, ich habe mal eine Idee, lass mal das irgendwie so aufbauen. Wie waren denn so ein bisschen so die Anfangszeiten von den drei einzelnen Shops und wie konntet ihr die an sich erstmal ein bisschen skalieren? Weil das war ja, würde ich sagen, so ein bisschen so das, wo ihr euch ja wahrscheinlich auch irgendwie so auf das Level, wo jetzt Mozartbett ist, auch irgendwie so ein bisschen rangetastet habt, erstmal so Learning by Doing zu gucken, wie das überhaupt funktioniert.
Ja, also genau so ist es. Wir haben quasi, wir sind herangegangen, damals im Dreierteam war das, und haben uns einmal irgendwo in so einem Hotel getroffen und gesagt, komm, wir machen einen Plan oder wir machen eine Idee für die nächsten Jahre. Und so fing das dann auch an, dass wir im E-Commerce so ein bisschen beheimatet wurden, weil man dort quasi dem Ziel, einmal, sag mal, selber Unternehmer zu werden, näher kommen konnte. Und sind wir mit Rollrasen angefangen. Kollegen kamen mit der Idee auf uns zu, ey, lass mal Rollrasen online verkaufen. Haben gesagt, ja, oh, top, geil. Passt ja zu Edge komplexe Produkte. Und dieses komplexe Produkt ist zum Beispiel in diesem Hotel entstanden, wo wir uns zum Beispiel gemietet haben. Haben gesagt, ja, lass das doch einfach so machen, probieren wir mal aus. Wenn du es per Paket verschickst, hier steht ein Return-Label direkt drin, ist alles so standardisiert, machen wir was anderes. Und Rollrasen passt, frische Produkt. Es muss quasi, wenn man es bestellt, bei uns kann man online die Postleitzahl eingeben, die Menge eingeben und dann wird sofort der Echtpreis berechnet. Und man kann sofort ein Lieferdatum auswählen. Das heißt, es ist eigentlich relativ individuell. Man braucht eine relativ komplexe Preismatrix und man muss gute Schnittstellen haben zu Lieferanten, zu den Landwirten, zu dem Bestell, also die Bestelleingänge und so weiter, die müssen gut kontrolliert werden. Weil das Produkt, sobald es geschält ist, ist es frisch. Und wenn es einen Tag zu lange liegt, ist es ein kompletter Reinfall. Dann hat man quasi muss man direkt den ganzen Schaden verbuchen. Deswegen muss diese Supply Chain unheimlich straff sein. Und dann sind wir angefangen, bei Rollrasen-Rudi damit anzufangen. Haben SEO, SEA, haben natürlich auch Facebook probiert, haben alles
durchgespielt so ein bisschen.
Komplett durchgespielt, was ging quasi. Landingpage so aufgebaut, dass sie möglichst sinnvoll ist, also strukturiert ist, den Bestellablauf durchzuführen. Und als das gut stand und gut lief, dann haben wir natürlich nochmal das nächste ausprobiert.
Der Aufhänger von Rob von Crouten war damals übrigens, ja, ich habe Freunde, die haben auch AB-Tests gemacht, die haben bei Rollrasen Rudi dann quasi das Lieferdatum irgendwie montags rausgenommen und damit Conversion Rate Uplift von, ich weiß nicht, 20% oder sowas gehabt, einfach nur, weil die Leute dann am Sonntag das irgendwie auf Dienstag packen mussten oder so, ne?
Es gab da ein, zwei richtig, richtig große AB-Tests, da müsste ich die Kollegen tatsächlich fragen, die es damals wahrscheinlich gemacht haben, und da gab es ein, zwei richtig, richtig gute Dinger. Und als das fertig war, haben wir Holzhari und Heckenhelge gemacht.
Auf was für ein Scope konntet ihr das denn so ungefähr skalieren? Reden wir da jetzt auch von sozusagen mehreren Millionen? Oder wie splittet sich das so ungefähr in den Brands an sich?
Also dort sind die Scopes zwischen 3 und 8 Millionen Euro, je nach Projekt.
Okay, das ist natürlich schon nicht ganz wenig, würde ich sagen. Wenn wir vielleicht in der Geschichte so ein bisschen weitergehen, fragt man sich ja natürlich vielleicht so ein bisschen so, okay, also du bist eher so vielleicht... Gartencenter ein bisschen irgendwie eher angelehnt, sage ich jetzt mal, also eher irgendwie so Produkte für den Garten oder für den Hof oder sowas. Wie kamt ihr dann vielleicht initial irgendwie so das erste Mal irgendwie auf die Idee, also weil das ist ja einfach, also das ist ja, da ist ja schon ein Stückchen dazwischen, würde ich sagen, zwischen Boxspringbetten konfigurierbar im Internet und irgendwie sozusagen Hecken, die ich mir von einem Bauern irgendwie liefern lassen kann.
Also du musst den Weg von Garten ins Haus finden dann, oder was?
Ja, hat der andere sich mal auf dem Weg über die Terrasse ein bisschen verirrt, sage ich mal. Nee, aber wie kann dann so irgendwie initial, ich habe das Gefühl, ihr seid ja auch irgendwie, glaube ich, ihr gründet, glaube ich, immer in der gleichen Konstellation.
Von Epsilon-seitig auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben in der Regel immer einen Partner. Mhm. Das sind immer Partnerschaften. Und bei Mozart war es so, oder auch im Büro bei uns war es immer so, wir haben eine Bürogemeinschaft, auch mit einem Partner zusammen, und sitzen eigentlich immer zusammen mittags am Tisch. Und dann reden wir über alle möglichen Themen. Von bis Privates, Geschäftliches, was stört, was nicht stört, was war im Ablauf gut und hast nicht. So richtig, so wirklich an so einem runden Tisch mit 10 Leuten.
Kann ich nur bestätigen, die Gespräche mit dir vor diesem Podcast waren auch immer herrlich. Das soll
ich schon sagen. Danke sehr, ich kann so zurückgehen.
Und irgendwie ist der Erste, musste umziehen. Und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und der sagte, boah, Betten, da kriegst du, das kannst du nicht kaufen, du bist bekloppt. Da ist so viel Auswahl, komm, und hast nicht gesehen, der sagt, das ist ein richtiges Konfigurator-Produkt. Und da saßen wir so erstmal am Tisch, ja, weißt du, komm wohl, ne? Bis dann der Nächste umgezogen ist und das bestätigt hatte. Dann, es lag schon so ein bisschen in der Luft, will ich nicht sagen, aber bei mir selber ist der Grosche dort rüber gesprungen, wo ich schon mit meiner Frau in so einem Kaufhaus war, im Möbelhaus war. Im zweiten Stock sind wir da rumgelaufen und kommst erstmal hin, wirst du komplett erschlagen. Ich hatte gar keine Ahnung von Betten. Erstmal kriegst du da zigtausend Farben, zigtausend Größen. Meine Größe kann man sich noch relativ leicht vorstellen. Mhm. Headboards. Und erstmal sind das relativ viele Designentscheidungen.
Damit voll stressig, ne?
Ich fand es schon relativ stressig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Frau hatte bestimmt sehr viel Spaß dabei, ne?
Ich bin von A nach B gesprungen. Und dann muss man sich vor der Matratze etwas überlegen. Also H2, H3, H4, also die Matratzenhärte muss man bestimmen. Du hast gar kein, also ich habe mir vorher noch nie ein Bett oder eine Matratze richtig gekauft. Also war ich relativ überladen. Dann haben wir uns mit so einem Typen da, mit dem Verkäufer unterhalten. Mega cooler Typ, ein mega chilliger Typ, setzt sich am Computer und fragt so, was wollt ihr denn haben? Ich sage, ja, was habt ihr denn? Ich sag, was wollt ihr denn haben? Also ich sagte, das kommt darauf an. Und das war so ein bisschen ein Eiertanz zwischen dem, was wir haben wollten und zwischen dem, was er brauchte, um loszugehen. Dann habe ich mal so rechts über den Bildschirm geguckt, habe gesehen, er hat das so ein bisschen zurecht konfiguriert. Und eigentlich hätte ich war an dem Punkt in der Customer Journey, wo ich erstmal einen grundsätzlichen Überblick brauche, was es überhaupt gibt, was sind Entscheidungen, die ich überhaupt treffen muss. Und dann hat es bei mir auch so Klick gemacht, dass es eigentlich ein Konfigurator-Produkt ist. Und dann hat sich das eigentlich relativ schnell nochmal bei uns entwickelt. Nicht sofort, das ist auch so ein bisschen durchgedribbelt worden immer mit der Zeit. Man musste ja auch erstmal ein bisschen Platz freischaffen und Zeit freischaffen. Und irgendwann haben wir dann zusammengesessen, ich glaube so 21 am Anfang, und haben gesagt, yo, irgendjemand sagte dann, ich muss jetzt den Konfigurator, den briefe ich jetzt. Und so ist die Idee so ein bisschen entstanden. Dann mussten wir das restliche Setup machen. Und hat es ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert, bis live war. Das war, glaube ich, November 21, wo wir live gegangen sind.
Krass. Ist das nicht am Anfang so ein bisschen so bei so einem Thema? Ich habe mich davor auch versucht, so ein bisschen so irgendwie in die Thematik reinzudenken, auch wie man das vielleicht so ein bisschen angeht. Ist das nicht irgendwie so ein Projekt, wo man sich am Anfang denkt so, Alter, ich weiß gar nicht, womit ich irgendwie anfangen soll. Klar, also irgendwie auch nur, wenn ich jetzt weiß, so okay, der Konfigurator, das ist so ungefähr die Grundidee, und darüber kommen dann, weiß ich nicht, vielleicht am Anfang 100 verschiedene Möglichkeiten raus. Aber man muss es ja nur ein bisschen weiterdenken, da steckt ja so viel hinter, und man denkt so, Alter, wie mache ich das jetzt? Also, dass man irgendwie so ein bisschen so den Wald irgendwie einfach nicht mehr sieht, weil überall einfach irgendwie Buchen und Eichen stehen, sage ich jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, es gibt irgendwie eine Supply-Side, die irgendwie krass geregelt werden muss. Wie finde ich überhaupt? Also ich muss ja erstmal irgendeinen, sag ich jetzt nicht Idioten, aber muss ja erstmal irgendwen finden, der dann irgendwie sagt, ja, André, dir baue ich dann natürlich
15.000 verschiedene Varianten,
dir baue ich natürlich jedes einzelne Boxspringbett genauso, wie du es willst. Weißt du, was ich meine?
Also, genau so ist es. Also, der Weg, der war relativ okay, tatsächlich. Das hat sich gut ergeben. Aber eigentlich, wo das große Problem anfängt, ist, du bist so ein paar Monate in der Planung. Jetzt konnten wir es relativ gut inhausen, und dort lösen, haben den Konfigurator selber gebaut. Das riesengroße Problem war für uns, wie verkaufen wir denn? Also Konzeption und Live-Schaltung ist das Erste. Dann gehst du die klassischen Wege, wie man es im E-Com, glaube ich, macht. Guckt sich ein bisschen mal Google Trends an, ein bisschen die Begriffe an, wie viel Suchvolumen das hat. Ist es größer, ist es kleiner als der vorherige Markt, den man gemacht hat. Aber eigentlich dann überlegst du, wir haben geguckt, ja klar, Bauchschwimmbetten, das wird 200.000 Mal gesucht, das ist ein richtiges Google-Produkt. Search, Google Ads, Shopping, gib ihm. Haben wir die Kampagne live, kommt da ganz, ganz, ganz wenig Feedback von. Ein paar Klicks, ein paar Besucher, safe, haben wir auch eingekauft. Auch der Konfigurator wurde grundsätzlich gut angenommen, sehr gute Durchlaufquoten. Und da wurde irgendwann mal ein Bett verkauft. Und dann, ich weiß nicht mehr, ob das früh oder spät war. Und dann das zweite Bett, das hat einfach 3-4 Wochen gedauert. Und dann haben wir gedacht, boah.
Wenn das so weitergeht.
Wenn das so weitergeht, dann können wir schlafen legen, weißt du? Und irgendwann kam dann die Idee, Facebook mal aufzuprobieren. Und bei Facebook war die Resonanz direkt viel besser. Gab deutlich repetitiver Sales rein. Und am Anfang haben wir dann einfach so gedacht, yo, Gott sei Dank haben wir zwei Sachen ausprobiert, Google und Facebook oder Meta in diesem Fall. Und konnten dann bei Meta ein bisschen mehr pushen. Wir haben bei Google auch noch wo gepusht. Und irgendwann kam das auch wohl nachgelagert ein bisschen rein. Haben wir ein bisschen mehr Sales rein. Und irgendwann auch ein bisschen repetitiver. Also das erste Ziel war, glaube ich, irgendwie 25 oder 50 Betten zu verkaufen. Erstmal im Grunde koste es, was es wolle. Wir haben jetzt nicht einfach den Hahn aufgedreht und gesagt, wir müssen das jetzt in 3 Tagen erreichen, sondern haben gesagt, komm, wir stellen mal ein Werbebudget ein und gucken mal, was nach 2 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen passiert. Der Algo muss sich einstylen und einstimmen, was man sich dann immer so
schönredet.
Aufwärmen.
Ja. Aufwärmen, genau. Das sind so ein bisschen die Anfänge, das will ich schon sagen. Und das war halt schon so, dass man am Anfang ganz klar vorsichtig unterwegs war. Also gebootstrapped. Die Theorie sagt ja immer, machst du Marge gleich Werbebudget. Das kommt am Anfang vorne und hinten nicht hin. Mhm. Also ist bislang in keinem Projekt hat das geklappt bei uns. Und ergibt auch irgendwie Sinn, finde ich. Beziehungsweise ist dann bei den komplexen Produkten offensichtlich so. Und mit der Zeit hat sich das dann immer wo wieder ergeben, dass sich das lohnt.
Ist das dann so ein bisschen, du unterteilst die Wachstumsgeschichte ja selber irgendwie so in 4 verschiedene Phasen, kann man ja auch irgendwie so ein bisschen nachlesen. Ja. Ist das dann so alles auch noch so eine Phase, so ein bisschen so im trüben Wasser so ein bisschen unterwegs sein, ohne richtigen Fahrplan?
100%. Also dieses im trüben Fischen, das ist genau die richtige Metapher, weil erstmal weißt du nicht was, wie viel Werbebudget brauchst du, um 10 Betten, 20, 30, 40, 50 Betten zu verkaufen. Dann weißt du nicht was, also erstmal insgesamt, dann weißt du eigentlich nicht genau, wie gut sind die Lieferversprechen. Man hat es ja noch nie gemacht, das heißt, es kann ja komplett es kann ja komplett ausschlagen. Dann weißt du nicht, wie die Kunden, wie das beim Kunden abläuft. Sind das ehrliche Kunden? Begegnen die dir auf Augenhöhe? Dann musst du das eigene Team dafür schärfen, für diese, wie soll man sagen, für dieses ganz neue Spielfeld. Dann musst du, da muss man so eigenes Wissen ansammeln, das, was man immer ein bisschen verbessern muss. Und dann lernt man da so ein bisschen mit dem, damit so ein bisschen insgesamt umzugehen. Und dort war es auch am Anfang extrem hilfreich, mal ein paar Betten zu Kollegen zu schicken oder selber auszuprobieren, um einfach mal einzuschätzen, wie gut sind die Produkte, wie gut ist das Bett, gibt es große Unterschiede zwischen Liegeherden, zwischen Toppern. Auch meinem Freund ruhig was geben und sagen, du kannst ruhig komplett ehrlich zu mir sein, auch wenn es scheiße war oder wenn es sehr gut war, sag's mir auch. Und das hat enorm geholfen, so ein bisschen das ganze Gameplay so ein bisschen zu verstehen. Und das war eigentlich eine Phase vom sehr qualitativen Wachstum, also Learning, also ganz qualitatives Learning sozusagen. Und irgendwann saßen wir auch wieder, sag ich mal, in dieser großen Runde am Tisch und haben gesagt, was sollen wir machen? Wir können jetzt, wenn wir ein bisschen mehr Geld investieren, kriegen wir auch mehr Umsatz. Dann haben wir überlegt, ja gut, wir können jetzt halt noch zum Beispiel noch kein A/B-Testing machen. Wir können gar nicht quantitativ Auswertungen ziehen. Wir können gar nicht quantitativ im Grunde genommen wachsen. Dann haben wir überlegt, wollen wir das machen oder wollen wir das nicht machen? Und irgendwann haben wir gesagt, ja, lass doch mal was ausprobieren, ein bisschen andrehen, ein bisschen mehr machen sozusagen. Und da gab es dann eigentlich, das war eigentlich relativ cool. Da kam dann auch direkt irgendwie Resonanz. War auch, glaube ich, mal im Sommermonat. Und das war dann, im Sommer wussten wir auch, dass es eine Flaute war, aber es kam trotzdem irgendwas zurück. Jetzt nicht so, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt müsste es laut Google Trends ein bisschen mehr gehen, müssen ein bisschen mehr werden, lass mal ein bisschen mehr aufdrehen. Und das hat gut geklappt. Und dann haben wir das so einen Zyklus gemacht von, haben wir erst, ich sag mal so, Tag 0, also dann nach dem Sommer haben wir ein bisschen aufgedreht, dann haben wir 4 Wochen gewartet, haben gemerkt, dass da was reinkommt, dann haben wir nochmal aufgedreht und irgendwann war das Werbebudget, sag ich mal, auch so ein bisschen so hoch, dass man die Sales, weil die Customer Journey so lang ist, so 6, 8, 10 Wochen, kommen die Sales einfach nachgelagert rein. Und wenn du dann das Geld, sag ich mal, da vorstreckst oder das Werbebudget vorstreckst, kriegst du schon manchmal kalte Füße, wenn da ein paar Tage gar keine Reaktion kommt, weil das ist ja wirklich Cashburn pur. Und das ist halt das Gegenteil von Bootstrappen. Das ist ja wirklich, und das ist ja auch das eigene Geld, was man eigentlich im Grunde genommen verbrennt und oder investiert. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, so ein bisschen auf vorgelagerte KPIs zu gehen. Das heißt, wenn jemand ein Stoffmuster bestellt, wenn jemand einen Entwurf speichert, wenn man so und so viele Leute im Shop hat, können die gut durchkonfigurieren, ist das alles in etwa stabil. Und das ist einfach alles relativ gut mitgewachsen. Und das war eigentlich so ein bisschen der Faktor, der entgegengewirkt hat zu diesem Cashburn, zu diesem gefühlten Cashburn. Okay, es gibt vorgelagerte KPIs, die mitwachsen, relativ linear. Können wir davon ausgehen, dass die Sales auch mitwachsen. Und das hat die Phase unheimlich, wie soll ich sagen.
Hat euch dann beruhigt auch im Kopf, ne?
Hundertprozentig, ja. Total.
Was habt ihr denn generell so in der Zeit vielleicht so oder vorab investieren müssen, um das Ganze so aufzubauen? Also waren das jetzt eher 10.000 Euro oder eher 100.000 Euro, die ihr dann da reingesteckt habt?
Weil vieles in-house möglich war und wir eine Menge selber machen, auch als Gründerteam sozusagen, war der Kostenaufwand sozusagen eher bei 10.000 Euro für die ganze Erstellung. Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es ist eher, ich sag mal, das linke Extrem, was du gesagt hast, als das rechte Extrem sozusagen. Ja. Und das Werbebudget selber, wenn man dort hingeht, hast du halt schnell mal so, ich sag immer so, Ballons, die man dann mal so ein paar Monate lang durchprobiert. Und dann hast du schon mal, ich würde es auch sagen, also hast dann am Anfang so Ballons von 5.000 bis 10.000 Euro und dann fängst du dort an, die Schraube mal hochzudrehen.
Ja, weil so ein Bett kostet am Ende ja auch ein paar tausend Euro und ist jetzt nicht irgendwie so der Proteinshake, wie du das eben gesagt hast. Dann brauchst du ja auch schon ein bisschen was an Werbebudget, um erstmal ein Sale zu realisieren, wenn du das so in normalen E-Commerce-Metriken rechnest.
Und genauso haben wir uns das am Anfang auch ein bisschen schön geredet. Ja. Da musst du die Algorithmen feinschleifen, das verkaufst du im Bett für im Schnitt so und so viel Euro. Und das rechnen wir mal einfach mit irgendeiner Werbekostenquote am Anfang, die auch noch schlechter ist, als nachher nur durchoptimiert. Da haben wir gesagt, ja gut, wenn du da mal so einen Ballon irgendwo investierst und da kommt noch nicht hundertprozentig was zurück, ist auch zu erwarten, weil es ja halt, kein kleinteiliger Artikel ist sozusagen. Ja. Aber die Resonanz war dann irgendwann relativ schnell gut, weil wir sind zum Beispiel im November gestartet und Dezember ist ein schlechter Monat. Also im Dezember kam quasi nichts rein.
Dezember
und im
Januar, 22 dann?
21.
Genau. 21, aber okay, aber ich dachte, die Skalierung wäre dann sozusagen ein Jahr später sozusagen.
Genau da, und das ist sozusagen eigentlich in Anführungsstrichen immer so, dass der Dezember ein bisschen schwächerer Monat ist. Und im Möbelbereich.
Weil die Leute dann alle für Weihnachten die Geschenke einkaufen und sich noch um ihr Bett sorgen.
Ja. Genau. Und dort kam dann quasi gar nichts rein. Jetzt erinnere ich mich gerade auch wohl. Also das ist einfach schwacher Monat gewesen, da kam gar nichts rein. Da haben wir so ein bisschen angeguckt, so, scheiße.
Gar nichts, nicht eine einzige Bestellung.
Vielleicht noch eine. Also ganz, ganz wenig, ganz, ganz low-key. Und im Januar, dann war es wieder besser, weil dort hast du so Nachfrage hoch, wo die Saison ein bisschen anfängt sozusagen. Und das hat dann natürlich schon unheimlich beruhigt. Und dann kann man von dort aus auch immer so ein bisschen Schritt für Schritt weitergehen.
Ja.
Was hat euch denn so vielleicht auf dieser ganzen Journey so einfach so am ehesten skaliert? War es dann wirklich einfach sozusagen nur Meta-Channel oder wie habt ihr sozusagen, also nachdem ihr dann wirklich identifiziert habt, was halt wirklich funktioniert, auf was habt ihr dann wirklich genau sozusagen das Budget draufgeknallt und was für Angles habt ihr vielleicht auch da drin gemacht? Oder wie seid ihr vielleicht in dem Testen der Angles irgendwie vorgegangen? Weil also auch eure bisherigen anderen Projekte, das war jetzt ja nichts, wo ihr wirklich sonderbar wahrscheinlich drauf zurückgreifen könntet. Also eine Hecke und ein Boxspringbett, also da müsst ihr jetzt ja nicht so viele Analogien ziehen können.
In der Tat, also eigentlich bei Mozart würde ich sagen, war der ganz, ganz klassische Skalierungshebel Meta. Auch gegen unseren Erwartungen eigentlich. Und dort sind wir, glaube ich, erst relativ einfach angegangen. Wir hatten Render damals im Konfigurator und dann haben wir daraus die ersten Ads gestaltet. Haben ein paar Produktbilder genommen, das, was man so ein bisschen zur Verfügung hatte und haben dann darüber hinaus parallel professionelle Bilder machen lassen. Haben auch UGC-Content machen lassen. Und irgendwo gab es dann Angles, die gut funktioniert haben oder Werbeanzeigen, die gut funktioniert haben und darauf konnten wir so ein bisschen aufbauen. Und irgendwann fing es dann auch so ein bisschen an mit einer jugendlicheren Ansprache, Platz sein Vater und da gibt es ja noch ein paar mehr, so zwei, drei andere Ads, die noch gut laufen, wo wir gemerkt haben, dass wir unsere Zielgruppe gut abholen können. Und wirklich das Skalieren, das war wirklich, wo wir, sag ich mal, am Tisch saßen und ich weiß nicht mehr genau, welche Ad das dann genau war, aber da hatten wir einfach Glück, dass das mitgewachsen ist. Und das war, da war Meta King. Und jetzt zieht Google hinterher, sozusagen. Also auch ist eine längere Aufbauarbeit, in Anführungsstrichen. Aber die läuft auch sehr, sehr gut, läuft auch sehr gut. Dazu suchen quasi noch weitere Channel.
Was mit sowas wie SEO?
Ist im Grunde genommen sau interessant, nur bei so einem sehr starken, soll ich sagen, also ist definitiv ein Channel. Allerdings, wenn man sich die Suchseite von Google anschaut, die Ergebnisseite, ist das erste natürliche Ergebnis auf Platz 8 oder 9. Und vorher ist alles vom Shopping, My Business, Ads und so weiter. Das heißt, es wird wohl was bringen. Selbst hohe Keywords werden was bringen, aber halt lange nicht so viel wie bei einem weniger kompetitiven Markt.
Ja, ich hätte halt nur gedacht, so von wegen, so, dass es einfach krass funktionieren könnte, um so ein bisschen so die Kundschaft einfach aufzuwärmen. Ne? Also sozusagen, vor allem für viele Leute, die ja irgendwie dann vielleicht nicht umziehen, sondern irgendwie eher schon sozusagen sich in Betracht ziehen, sich ein neues Bett zu ziehen. Das ist natürlich irgendwie ein Channel, wo ich dachte, okay, hey, wenn man den irgendwie gut angeht, könnte es schon gut funktionieren.
Im Grunde genommen wohl. Also sind wir jetzt auch gerade dran, da SEO zu machen oder da massiv in SEO zu gehen. Und dann schauen wir mal, einfach mal schauen, was da kommt.
Was sind denn bei euch intern so ein paar Prozesse, wo du sagst, ey, das machen wir eigentlich gerade extrem gut, weil wenn ich mir das vorstelle, ihr verschickt das Bett ja sozusagen auch noch bis ins Schlafzimmer von der Person mit rein. Allein das, wenn ich mir das bei mir vorstelle, ist ja, hab's selber gemacht und nicht bei euch eingekauft, der absolute Pain gewesen, das Bett dann in den vierten Stock zu bekommen, passt nicht in euren Fahrstuhl und dann bau das nochmal in deinem Zimmer auf. Ne? Also da gibt's ja auch sehr viele Probleme mit dem Produkt Boxspringbett sozusagen. Jetzt wahrscheinlich nicht mal nur Logistik, da wirst du bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen
können. Ja, das glaube ich, also, so ein bisschen so auch dieser letzte Punkt von sozusagen deiner Growth Journey, wie du ihn selber nennst, so ein bisschen so das Optimieren von Prozessen und Team halt irgendwie so stark strukturieren, ne?
Also exakt, und Logistik ist definitiv eine Herausforderung, weil also die Leute sitzen halt auf der Couch, konfigurieren sich ihr Traumbett und denken sich, ja, kriegen sie schon irgendwie hoch. Aber es gibt halt einfach ganz viele kleine Treppenhäuser. Wenn du keinen Fahrstuhl hast, bringst du mal einen dritten Stock, so ein großes Ding, sozusagen. So ein großes Teil, so ein großes Bett.
Ja, ich glaube, wir haben das mit 5 Jungs da hochgetragen und waren alle nass geschützt danach. Ne?
Also es gibt ein 2-Mann-Handling, das ist, sag ich mal, der Standard. Und zur Not gibt es auch ein 4-Mann-Handling, wenn alle Stöcke reißen. Also wir brechen uns das letzte Bein aus, um das Bett da hochzukriegen. Auch so mehr so Nettwohnungen. Hast du noch so am besten noch so eine kleine Wendeltreppe am Ende, wo es hoch muss. Und wir geben uns Mühe, das irgendwie reinzukriegen. Meistens klappt es auch wohl. Es gibt auch Fälle, wo es natürlich nicht klappt, ganz extreme Fälle, aber die gehören, sag ich mal, auch dazu. Aber in der Abwicklung selber, das ist sicherlich eine Herausforderung. Dann ist die Herausforderung, dass das Team mitwachsen muss bei der, in Anführungsstrichen, Geschwindigkeit. Sag ich mal, die ganzen, wenn man jetzt die Werbung mal verdoppelt, ist das, glaube ich, noch, kann man es, glaube ich, skalieren, aber es gibt interne Prozesse, die mitskalieren müssen. Ich denke an Auftragsabwicklung, Auftragskontrolle, Support, Finanzthemen. Und eine Sache, die, glaube ich, die sehr, sehr häufig jetzt auch schon im E-Commerce Anwendung findet, ist zum Beispiel, dass Support-Tickets oder der Support über KI gestützt wird. Und das bedeutet einfach, dass One-Touch-Tickets über eine KI beantwortet werden. Und da gibt es ja, sag ich mal, auch schon relativ schnell oder gibt es ja schon häufig Standardlösungen, was auch schon gut läuft. Wir machen das auch, wir haben es zum Teil selber zusammengebaut. und gehen jetzt auch so hin, dass wir kompliziertere Tickets probieren mit KI beantworten zu lassen. Jetzt nicht 100%, aber so, dass es gestützt ist. Das heißt, eine Mitarbeitende von uns, die können sich das Ticket einfach angucken, können sich, sag ich mal, die einfach vorformulieren lassen. Die ganzen Daten werden aus den ganzen Tracking-Portalen, aus dem Shop überall zusammengesogen sozusagen, aggregiert. Und dann wird daraus ein Text geschrieben. Dann gucken die da einmal drüber, weil es ist halt immer noch so, man merkt halt schon, ob die Daten stimmen, wenn man Kunde ist. Und man möchte halt eigentlich auch mit der richtigen Person reden, nicht mit dem Computer. Gucken die es nochmal drüber, dann wird diese vorformulierte Nachricht verschickt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung für uns schon mal.
Könnt ihr das dann auch irgendwie messbar machen, dass du sagst, ey, sonst brauchen Supporter irgendwie 10 Minuten im Handling und mit KI-Unterstützung sind es dann nur noch 2,5 oder so?
Ja, das merkt man, das geht deutlich, deutlich schneller. Okay. Ich habe die genauen Metriken nicht im Kopf, aber neulich hat ein Kollege mir das Panel gezeigt.
Ja.
Und das geht so ratzefatz. Ja, okay. Das geht so schnell. Mhm. Also das ist schon ein extremer Mehrwert.
Auch dann etwas, wo du sagen würdest, ey, das macht voll Sinn, das für sich selber vielleicht nochmal zu implementieren.
Total. Ja. Würde ich unbedingt machen. Es ist für alle Beteiligten eigentlich angenehmer. Du hast auch einen Standard im Wortlaut, du kannst freundlich sein. Wenn du 20 Mal in der Regler sitzt und hast 20 Reklamationen bearbeitet am Tag, irgendwann brauchst du auch Feierabend. Mhm. Wenn man das dann so also ein bisschen aus der Distanz betrachten kann oder ein bisschen mitarbeiten lassen kann von der KI, safe gut.
Er ist ja auch vor allem sogar, glaube ich, der aufwendigste Teil von, also die Nachricht dann irgendwie noch zu formulieren oder sowas, weißt du, ich meine, wenn das schon mal abgenommen ist und man sozusagen das nur absegnen muss, ist es ja eigentlich schon ein ziemlich smartes Ding.
Ist es auch.
Kann sich das dann für euch auch irgendwie dahin entwickeln, dass ihr das irgendwie sozusagen voll automatisiert macht, weil ich kann mir halt vorstellen, du hast gerade gesagt, dass die Tickets halt irgendwie natürlich irgendwie Leute erreichen. Die Leute wollen natürlich vor allem bei so einem emotionalen Thema wie irgendwie ein Boxspringbett, was sie sich für jetzt nicht wenig Geld kaufen, halt irgendwie schon das Gefühl haben oder wollen sich eigentlich in Händen von wahren Menschen wissen, die ihre Anfrage beantwortet. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass sich 80% der Anfragen halt extrem ähneln. Weißt du, wie ich meine? Oder das ist sozusagen.
Ich glaube, das Vorformulieren ist tatsächlich an der Stelle der Punkt, der bleiben wird, aber ich glaube, ersetzen ist halt ganz schwierig, weil irgendwo, es gibt ja auch Telefonanrufe, es gibt besondere Fälle, die bearbeitet werden müssen. Und wenn man dann halt irgendwo, vielleicht ist die, ich weiß nicht, wie schlau die KI in 2 Jahren sein wird, aber du wirst ja immer irgendwo mit einem menschlichen Blick drauf gucken und denken, okay, lass uns das mal jetzt.
Merkst du noch, dass so, es da eine KI war, ja.
Und ich glaube, es ist an der Stelle auch wichtig, dass man dort den Mensch hat und auch den Mitarbeitenden hat, die auch so ein bisschen den Geist von der Firma mit einfließen lassen kann, also kundenfreundlich zu sein, auf den Kunden zuzugehen. Das kannst du ruhig briefen bei einer KI, aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn da ein Mensch da sitzt, da drüber guckt und auch mal zum Hörer greift und sagt, komm, wie lösen wir es jetzt, wie können wir was machen oder vielleicht nur lösen, wie können wir es erklären, das ist ja auch mal, also häufige Fragen sind auch einfach Erklärfragen, das ist gar nicht immer oft, dass da was schief geht, aber einfach mal so grundlegende Erklärfragen und Vertriebsfragen. Ich glaube, also ich bin schon jemand selber, der gerne mit einem Menschen redet und mir was erklären lässt und nicht von einem Computer mir was erzählen lässt, weil dann bricht für mich auch so ein bisschen so das kleine Feuer ab für die Marke.
Ich frage mich halt immer ein bisschen so, ob man es überhaupt zwingend merkt. Weißt du, was ich meine? Also zu sagen, wenn es jetzt wirklich irgendwie, also klar, irgendwann jetzt sinnlos wird auf jeden Fall, aber ich glaube, vor allem irgendwie so E-Mail-Support oder sowas, das kriegt man ja, glaube ich, wahrscheinlich eigentlich schon tendenziell ganz gut hin.
Ich glaube auch, dass das in dem E-Mail-Support gut lösbar ist. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, man muss das vorformulieren und unterstützend sehen und dass man sich dadurch einfach, dass man einfach dadurch viel mehr schafft, viel bessere Antworten formulieren kann, besser in der Form, dass sie einheitlicher sind, dass sie qualitativ den Kunden auch nochmal sehr, sehr gut abholen können. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und eine Sache, die wir auch noch gelernt haben und die wir gemacht haben, ist, wenn man so einen Katalog hat und ein Kunde bestellt bei uns ein Bett, das sind ja quasi, es gibt mehrere Größen, es gibt mehrere Kopfteile, es gibt mehrere Stoffe, Füße, Matratzen, Kerne und hast du nicht gesehen. Es ist ja quasi unmöglich, darüber eigentlich eine Übersicht zu haben, gerade wenn man damit anfängt. Du musst ja jahrelang damit arbeiten, um wirklich fehlerfrei, perfekt die technischen Begriffe und sowas zu kennen.
Weißt du, wie viele Varianten das insgesamt sind?
Ich glaube, wenn ich die Stoffe mal rauslasse, ich glaube, dann sind wir schon bei 10.000 Varianten. Und dann kommen die Stoffe noch dazu. Also das ist gigantisch.
Ja.
Dann der Kunde bestellt etwas, dann müssen wir es wieder bestellen beim Produzenten. Dann kriegen wir ein AB, eine Auftragsbestätigung und dort stehen dann die ganzen Varianten drin oder die ganzen Feinheiten. Du musst das sowieso schon 2-3 Mal kontrollieren, wo technische Begriffe drin sind oder Kürzel, wo man quasi jemanden locker 2-3 Red Bull am Tag geben kann und der hat noch nicht genug Strom. Dann gibt es ja auch noch eine kaufmännische Kontrolle dahinter. Passt das alles? Stimmen die Delta? Stimmt das, was man bestellt hat? Was in Rechnung gestellt wurde? Das war vorher eine Stelle, die musste quasi, da war eine Person einen Tag irgendwann mit beschäftigt.
Mit einem Bett?
Das nicht, dann aber mit dem Bestellvolumen, was wir damals hatten. Also ungefähr ein Jahr her oder ein Dreivierteljahr her. Und da haben wir dann einen Prozess aufgelegt, wie aus diesen Auftragsbestätigungen quasi Matches gemacht wurde. Also man hat quasi Daten aus der Auftragsbestätigung extrahiert. Also was haben wir bestellt? Dann wird geguckt, stimmt das mit dem, was der Kunde bestellt hat? Stimmt das mit dem Aufwand, der berechnet wurde? Und dieser ganze Prozess ist quasi komplett KI-gestützt jetzt geworden. Das heißt, diese ganze AB-Kontrolle, so nennen wir das bei uns, ist komplett automatisiert. Und man kann quasi sehen, wie sind die Delta, kann man jeden Tag quasi reinschauen, wo zu viel überwiesen, wo zu wenig überwiesen, wo zu viel bestellt, lief irgendwas schief.
Was sind die Ergebnisse aus den Deltas?
Also die sind tatsächlich sehr, sehr stabil.
Ja, also das ist schon sehr passend, oder?
Enorm gut, ja. Enorm gut. Also da ist die KI.
Jetzt hat jeden Tag weniger hätte bestellt. Ne?
Die Ergebnisse sind 3 Red Bull weniger am Tag. Also die sind wirklich extrem gut. Also da ist die KI bombenscharf. Wirklich so. Mhm. Und die Arbeit macht sie natürlich auch, muss ja schon halt irgendwie genau das gerade tun mögen, ständig diese AB-Kontrolle durchzuführen. Das ist ja auch noch mein Job. Da will man auch lieber was anderes machen. Und so können wir uns dann halt auch im Team selber konzentrierter auf andere Aufgaben einlassen, als nur solche Aufgaben zu erledigen, sag ich mal. Das ist ein unheimlicher Vorteil, wenn man noch weiter wachsen möchte. Und wir wollen halt möglichst im kleinen Team wachsen.
Wie habt ihr das also sozusagen technisch vielleicht so ein bisschen umgesetzt oder integriert? Das ist so, es hört sich so final an, weißt du, wie man dann zack und Leute, ab heute Abend, André kommt montags morgens rein. Leute, ab sofort AB mit KI, weißt du, ich meine, einfach nur so, wie habt ihr das vielleicht irgendwie so integriert, weil, also es ist ja irgendwie, wenn man sich überlegt, gesagt, ihr macht es ja irgendwie erst seit 3 Jahren so richtig, sage ich jetzt mal, also irgendwie dann auch irgendwie sowas zu integrieren, das wächst ja alles irgendwie nebenbei noch weiter, die Komplexität auch in der Kontrolle wird irgendwie höher, bist du dann irgendwie selber irgendwie, hast gesagt, ich schließe mich jetzt die nächsten 2 Monate hier ein oder habt ihr das irgendwie mit dem Dienstleister gemacht, wie setzt ihr solche Zukunftsthemen, sag ich jetzt mal, so Zukunftsthemen bei Mozartbett dann irgendwie um?
Also ich hätte wahrscheinlich viel mehr Red Bull bestellt, weil ich das technisch selbst gar nicht so realisieren kann. Aber ja. Bei uns intern im Team haben wir eine sehr, sehr gute Development-Abteilung und sehr kreative und pfiffige Leute sitzen, die das lösen können. Und die haben sich da mit auseinandergesetzt, haben das Problem, sag ich mal, erkannt oder haben gemerkt, dass dort ein Bedarf entsteht. Da gehen die dann ein paar Tage mit, gucken sich an, wie die Arbeit ist, wie die durchgeführt wird und dann probieren die, da wird so lange daran gearbeitet und da wird so lange daran getüftelt, bis es, sag ich mal, funktioniert. Und in der Regel sind das eigentlich komplette Eigenkreationen, die da entstehen. Und wie das genau funktioniert, da hört bei mir das, da hört es bei mir auf. Ich sehe da auch.
Da ist er auch mit seinem Latein am Ende.
Absolut, ich stehe da auch nur neben und staune. Also.
Geiles Thema.
Stolzer Blick da über die Schulter.
Nimm dir so einen Arm.
Aber well done. Was sind dann, um vielleicht das eine Thema so ein bisschen abzuschließen, deine operativen Aufgaben oder generell deine Aufgaben, was machst du so tagtäglich, wenn du in die Firma kommst? Weil du wirst halt nicht nur am runden Tisch sitzen und irgendwie schlaue Sprüche von dir geben.
Natürlich auch nicht.
Im Grunde genommen, ich bin für den Finance-Bereich zuständig, gehe jetzt ein bisschen mehr nach draußen hin, die Marke repräsentieren, CRM-Arbeit ist sehr stark bei mir. Und einfach grundsätzlich, wir haben, sag ich mal, unsere Arbeit ist so strukturiert, dass wir, sag ich mal, dieses ganz lange Ziel haben. Dann haben wir jährliche Meetings, wo wir dieses 5-Jahres-Ziel immer reflektieren. Sind wir auf Kurs, sind wir nicht auf Kurs? Was müssen wir machen? Was müssen wir anders machen? Was müssen wir weitermachen? Und dann treffen wir uns alle 3 bis 4 Monate. Und das sind unsere Epics. Und da überlegen wir, woran wir die nächsten 3 bis 4 Monate arbeiten, um dieses große Ziel wieder zu erreichen. Und jeder von uns hat Epics, an denen er arbeitet grundsätzlich. Das kann mal sein, zum Beispiel neues Produkt live schalten. Mhm. Also bei uns wird das eine neue Produktserie live schalten. Dann heißt das nicht Produkt live schalten und das Ende, sondern Produkt live schalten und die ersten Sales generieren. Und jeder von uns arbeitet quasi so in so einem Projektstil, würde ich schon mal fast sagen, aber auch immer in so einem Turnus. Und da sind die Aufgaben von bis. Also meistens arbeiten wir dort im Team, in der Taskforce, um einzelne Tasks wieder zu bearbeiten.
Sozusagen. Ja.
Wo kann das Thema dann, vielleicht ist eine gute Überleitung, wo kann das Thema dann allgemein hingehen? Also was ist vielleicht so ein bisschen dein Ausblick für Mozartbett selber? Also sind, glaube ich...
Und wird es beim Mozartbett bleiben? Also vielleicht kommen ja noch die anderen Alliterationen irgendwie nochmal mehr mit ins Spiel. Ich weiß es nicht. Was ist so generell der Plan vielleicht von Epsilon dann in dem Case?
Ich glaube, es ist so, dass man vorher, wo man nur Marketing und IT machen musste, versus ein ganzes Unternehmen aus der Digitalbrille betrachten, aus technischer Sicht, hat man einfach viel mehr mit zu tun. Und die Möglichkeiten bei Mozart sind eigentlich riesengroß, weil der Markt doch viel größer ist. Also deutlich größer als bei den vorherigen Projekten. Und deswegen kann man da erst nochmal verweilen und kann eigentlich Also wir sind guten Mutes, da noch was zu machen. Da auch noch, da haben wir noch Platz. Wie viel
ist so schwäbisch an? ist das ein Case, der auf 100 Millionen gehen kann, oder was deiner Meinung nach?
Das ist eine gute Frage. Also wünschenswert
wäre es. Deine Einschätzung dazu?
Also möglich ist es mit Sicherheit. Also ich lehne mich gerade sehr weit aus dem Fenster.
Nein, aber es ist also ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, pinkes Katzenspielzeug für graue Maine Coons verkaufen würdest, wird es schwer sein, jetzt irgendwie auf 100 Millionen zu gehen.
Der Markt ist auf jeden Fall 700 bis 800 Millionen Euro groß für Betten.
Allein in Deutschland.
Und ich meine, wenn man so groß wäre, wäre es ein Traum. Und wenn man auf dem Weg dahin irgendwo, also wenn wir noch Spaß bei der Arbeit haben, das immer noch verdoppeln können oder immer noch mal wieder größer machen können, dann sind wir bestens zufrieden. Aber ich kann mir vorstellen, klar, warum nicht?
Ja, wir haben da eben auch im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen. Also es sind, glaube ich, viele Einzelbausteine, die ihr irgendwie auf Konfiguratorbasis irgendwie noch dem ganzen Projekt hinzufügen könntet, wo ihr wahrscheinlich dann noch sozusagen noch eine ganz andere Absatzkanäle mit erschließen könnt.
Ja, wahrscheinlich schon.
Wie sieht es so ein bisschen aus mit dem Thema, so vielleicht letzte Frage, so ein bisschen sowas wie Home and Living, weil das fand ich irgendwie auch recht spannend zu sehen. Also wenn man sich irgendwie vielleicht so ein bisschen so oder beziehungsweise dann sozusagen Home and Living und Retail anschaut, das ist ja sowas wie beispielsweise Westwing oder so, die sind dann nach 6 Jahren, haben die auch ihre eigenen Läden und sowas eröffnet, das werden dann ja auch irgendwie so richtige Boutiquen, sage ich mal, irgendwie aufgemacht. Ihr habt jetzt schon euren ersten Showroom, sage ich jetzt mal, aufgemacht. Mhm. Ist das was du langfristig siehst, oder ist das dann irgendwie auch irgendwie so ein bisschen was gegen eure Philosophie so ein bisschen spricht?
Also von Haus aus sind wir reine Onliner. Aber es spricht halt so viel für Showrooms, wenn man sich große Firmen anschaut, die auch früher Onliner waren, die jetzt in Hybridmodus eingehen. Da bin ich mir 100% sicher, dass das absolut relevant ist. Und es gibt einfach auch einen hohen Bedarf an Leuten, die vorher Probe liegen wollen. Und jetzt kann man das gut abfangen über 30 Tage Probeschlaf und schickt es kostenlos zurück und so weiter.
Aber schickt man ein Bett zurück.
Das ist ein ganz anderer Aufwand. Haben die Leute auch keinen Bock drauf. Deswegen kümmern die sich vorher halt auch so gut. Deswegen ist das auch so eine intensivere Beratung, bevor sie es zurückschicken müssen. Und ich glaube schon, dass Showrooms extrem gut sind, weil du auch Leute abholst, die einfach vorher Probe liegen wollen, grundsätzlich.
Ja.
Dass sich immer vielleicht zum Auto kaufen. Vielleicht würden wir ein Auto kaufen, online ohne Probe zu fahren, weil wir dem Ganzen so vertrauen. Aber es gibt Leute, die sagen, ich will grundsätzlich vorher Probe fahren, also kaufe ich die Karre gar nicht. Und so, glaube ich, holt man die Leute im Showroom auch ab. Jetzt in Nordhorn wird der gerade noch umgebaut, der kommt ins Erdgeschoss bei uns. Und dann hoffen wir auch, dass wir dort richtig schön dran arbeiten können, Werbung machen können und die Leute da reinholen können, ganz klar.
Geil.
Und ich würde sagen, sind noch weitere Städte geplant? Oder
wenn
nächste auf jeden Fall Köln, komm. Komm korrekt.
Also,
wie machen die denn?
Kein Problem.
Hinten rechts machen wir das Zimmer frei. Denke die Leute, hey, ich wollte eigentlich zur Firma Mozart. Ja, die ist hier oben. Erster Stock, kommen Sie rein, hallo.
Wenn ihr die Beratung macht, gerne.
Also muss dann von uns sein, oder was?
Wenn es geht, also gut, dann kriegen wir doch anders hin. Aber wenn ihr den Door oben dann macht, auf jeden Fall.
Sag einfach nur, ich kenne Chef.
Also Städte sind natürlich in Aussicht, sage ich mal.
Ja.
Wir denken halt so, in Nordhorn selber hast du eine Fläche, die ist hoch im Norden, nicht hoch, aber höher im Norden. Und wir sind ja genau an Holland dran. Und eigentlich hast du nicht diesen gesamten Umkreis, den normalerweise, den du in Frankfurt hättest, in München hättest oder in Stuttgart hättest. Oder Berlin, Hamburg, was weiß ich. Und da können wir das noch nicht so genau einordnen. Also wir haben natürlich... Können natürlich schätzen, ob es gut oder schlecht ist. Oder wer kauft mehr einer aus dem Norden oder einer aus dem Süden. Aber es ist halt schöner, wenn man da ein bisschen mehr Infos hat und sag ich mal, da datenbasiert vorangeht. Aber es wäre mit Sicherheit schon mal ein Shootout wert, irgendwo im Süden auch mal was auszuprobieren und einfach mal gucken, wie so die grundsätzliche Resonanz ist. Dass man nicht nur in Norden guckt, sondern auch in einem anderen Standort. Aber das wird sich alles noch so ein bisschen zeigen. Das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Erstmal Norton noch mal besser machen. Probieren, noch mehr Leute in den Laden zu holen sozusagen.
Verständnis auch wieder da aufbauen.
Genau, bevor wir zwei Läden haben und dann wieder... an zwei Fronten arbeiten müssen. Dann erstmal an einer, aber mit Aussicht auf Wachstum sozusagen an der Stelle.
Das ist, glaube ich, auch irgendwie ich stelle mir jetzt auch voll schwer für irgendwie dann das richtige Layout alleine für den Laden zu finden, weil das muss ja irgendwie so ein bisschen so eher auf Apple Store-like-Basis sein, weißt du, wie ich meine? So auch irgendwie so, okay, irgendwie das Interieur irgendwie erstmal testen oder sowas, weiß gar nicht, was geht, aber irgendwie allein beim Thema Showroom würden mir jetzt wahrscheinlich noch 70.000 andere Fragen kommen, die man da besprechen könnte.
Du kannst wirklich mit Öffnungszeiten auf Termin oder beides. Und ja, ein Bett oder aussieht, fünf Betten oder zehn Betten, ja, oder genau. 20, 30, 40 Betten, man kann es ja so weit, ja, weit denken quasi.
Ich stelle mir da irgendwie gerade irgendwie einfach ein einziges Bett vor, auf so einer, so krass, naja. Ich will da jetzt gar nicht mehr.
Ihr müsst mal nach Norden kommen, also vielleicht ist da schon was dabei, was ihr sagt.
Wenn es da noch einen guten Coupon gibt.
Ich wollte gerade sagen, ich komme morgen vorbei, aber das kann ich da ja nicht.
Nee, aber.
Na gut.
Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ne?
Ja. Sehr gut, dann würde ich sagen, lass uns mal von einer zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem
Podcast aufgeschoben, nicht aufgehoben, sorry.
Ja, macht Sinn. Ja. Dann lass uns mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen, wenn du dir jetzt eine Person aussuchen dürftest?
Erstmal wäre ein Bierchen, ne?
Ich glaube, da wären wir bei. Und ich würde, also ich glaube, eine Person finde ich faszinierend, das ist Charlie Munger. Das war der damals die rechte Hand von Warren Buffett. Erstmal, weil er so schlaue, lustige Sprüche hatte. Und er hat manchmal komplexe Sachen so relativ einfach wiedergegeben. Und er war halt eigentlich relativ frech. Und ich würde mit dem, der hat, glaube ich, so eine ganz, ganz tiefe, also ganz breite und tiefe Sicht, mit dem würde ich gerne mal so ein paar Stündchen reden, wenn es auch ginge. Sozusagen.
Hast du dann irgendeine konkrete Frage im Kopf, wo du sagst, hier, das interessiert mich brennend oder einfach so ein bisschen.
Tell me your best joke, mate.
Den auch. Und wahrscheinlich, also ich würde einfach mal so fragen, wie er so vielleicht auch mal so eine Situation, wie sie jetzt auf der Welt gerade vorzufinden ist, wie er sie so interpretiert. War das vorhersehbar oder war das nicht vorhersehbar, aber wie er sie einfach mal einschätzen würde. Man hat jetzt mehrere Mächte, mehrere Großmächte. Ich würde jetzt nicht nur über E-Commerce irgendwas fragen, sondern so ein bisschen über so ein Geschehen, was ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie so eine Koryphäe sowas quasi sieht. Mhm. Das auf jeden Fall.
Geil, cooler Call, hatten wir noch nicht. Ja. Warren Buffett wurde zwar schon ein paar Mal genannt.
Aber einmal.
Ja, Charlie Munger dann noch nicht. Ja, sehr cool. Dann lass uns mal in den zweiten Bereich sozusagen übergehen, in dem wir noch ein bisschen mit dir sprechen sollen. Du hast es ja jetzt schon ein paar Mal irgendwie angesprochen, dass das Standardprodukt, was ihr einfach nur in den Karton legt mit einem Retourenschein dabei, wolltet ihr nicht machen. Wenn ihr jetzt so von außen drauf guckt und sagt, ich möchte einen neuen E-Commerce-Store starten, dann sind es ja eigentlich irgendwie so klassische Sachen, wo man guckt, kleines Produkt, was du gut verschicken kannst, hohe Retourenquote, günstiger Preis, geringe Retourenquote, aber hoher Wiederkaufsrate, so rum wollte ich sagen, eher kleinerer Preis, damit halt du das vielleicht noch gut bundeln kannst, einen vernünftigen AOV so um die 100 Euro hast oder so. Also, keins von den Kriterien bisher beim Mozartbett erfüllt.
Dann kommt andere um die Ecke. Nein.
Das brauchen wir nicht. Also, entgegen allen Empfehlungen, warum?
Also, warum tut man sich das vielleicht erstmal an?
Ja, also ich konfigurierbares glaub, Produkt.
Ich glaube, das ist wirklich ein Eigeninteresse. Einfach, dass man darauf Bock hat, um auf Deutsch zu sagen. Sag ich mal, diese Herausforderung anzunehmen. Als auch, wir haben damals. Also einmal die Eigenmotivation, aber auch so dieser Punkt, dass wir gedacht haben, es kann ja wirklich jeder mit Shopify anfangen. Du brauchst überhaupt nicht viele Skills dafür in dem Sinne, um mal den Shop live zu schalten, um den ans Rollen zu kriegen, natürlich schon, also verstehe mich da nicht falsch. Aber die Markteintrittsbarriere ist deutlich, deutlich niedriger. Und wenn man halt selber was baut, zum Beispiel bei Rollrasenrudi mit dieser Preismatrix oder auch, was die anderen Shops auch quasi haben, also Helge und Holzhari, also das kann man schon kopieren, ist keine Frage, aber dass ein Dienstleister sowas kopiert, für einen Unternehmer an der Stelle. Ich glaube, da muss man ganz, ganz tief drin sitzen. Und diese Konfigurierbarkeit und so weiter ist halt in dem Moment zum Beispiel bei uns interessant gewesen, weil Betten wurden zum Beispiel auch nur in Katalogshops verkauft oder mit einer sehr geringen Konfiguration. Und dann gibt es bei Matratzen dieses One-Fits-All-Prinzip. Und bei Mozart gehen wir quasi so hin und sagen, konfigurieren, also hohe Individualität, hoher Komfort, hoher Standard, sehr gute Produktqualität und dadurch kommt man quasi auch aus der Masse einfach hervorstechen. Und das ist immer so dieser Punkt beim Marketing, schwimm mit der Masse mit oder stich heraus sozusagen. Und da konnte man am Beispiel Mozart das so ein bisschen verbinden, aber von früher war das auch schon immer so. Lass mal was machen, was nicht der Standard ist. Nicht klassischerweise Amazon. Das hat zwar den Pain, wenn Amazon, man wächst nicht mit Amazon mit, aber wir konnten quasi bei Google mitwachsen oder bei Meta mitwachsen. Und man war halt nicht so ein bisschen in dieser Box von Amazon gesperrt. Das war auch ein Riesenvorteil für uns.
Aber guckt ihr euch dann auch so die klassischen E-Commerce-KPIs an, wie Wiederkaufsrate, Returning Customers oder keine Ahnung, sitzt du da?
Wiederkaufsrate aktuell bei 0%.
Ja, keine Ahnung, Retourenquote 2%, wir sind die geilsten E-Commerce-Leute der Welt, oder?
Also definitiv, Retourenquote ist ein Riesenthema oder auch Reklamationsquote. Das ist eigentlich bei unseren Produkten extremst wichtig, weil wenn ein Regler kommt, frisst 10 Sales sozusagen. Also erstmal ganz einfach gesprochen.
Ja.
Und deswegen ist eine extrem hohe Quote extrem wichtig. Also eine gute Quote wichtig. Ja. Und wir haben in dem Sinne, verkaufen wir vielleicht mal Cross-Sales oder irgendwas anderes mit. Aber das ist halt, das klassische Geschäft ist tatsächlich einmal Verkauf und dann schnell zum Kunden hin sozusagen.
Und habt ihr dann mal drüber nachgedacht, auch so Zusatzprodukte und sowas damit mit anzubieten? Dass man sagt, okay, es wird auch noch Sinn machen für den Udo nach seinem Bett noch, keine Ahnung, irgendwie das passende Kissen mit dazu zu kaufen oder also direkt währenddessen.
Ein Klassiker dort ist zum Beispiel, dass man Spannbettlaken mitverkauft,
ja.
Weil in der Regel neue Matratzengröße, neues Bett, brauchen die Spannbettlaken. Das wird auch gut angenommen und jetzt muss man halt so ein bisschen diesen Produktmix finden. Zum Beispiel Kissen ist eine Frage, so Seitenschläferkissen, Nackenkissen, die sind auch quasi geplant. Und oder Decken. Wenn du im Frühjahr ein Bett bestellst, brauchst du so eine Frühjahrsdecke oder im Winter eine dickere Decke. Das ist auf jeden Fall angeplant, ja.
Okay.
Aber ist dieses Thema nicht allgemein noch einfach krass, so das übertriebene Alleinstellungsmerkmal für euch? Also so irgendwie, das ist halt irgendwie so, yo, ich schwimme in irgendwelchen Wässern, da schwimmt vielleicht halt irgendwie noch, keine Ahnung, so 2, 3 Big Player, die das vielleicht schon seit 100 Jahren machen, irgendwie so mit rum, aber also
traut sich da keiner rein.
Kommt ja jetzt kein 20-Jähriger auf die Idee und sagt, yo, ich verkaufe jetzt Boxspringbetten individualisiert, weißt du?
Wirst dich wundern. Ich denke, das gibt es mit Sicherheit irgendwo, dass es da auch junge Leute gibt. Aber ist ja auch fair enough. Also da muss man sich dann jetzt halt einfach am Markt behaupten und gucken, was man machen möchte. Und es ist halt für uns so, auch die Zusatzartikel zu verkaufen, ist ein nettes, ist, sag ich mal, ein Beibrot. Mhm. Aber unser Hauptgeschäft ist das Boxspringbett. Ist jetzt auch nicht Topper, Matratze oder irgendwas, sondern das Boxspringbett. Und das ist, sag ich mal, unser Seller. Und darum kümmern wir uns auch am Anfang. Und deswegen gibt es jetzt vielleicht auch noch nicht die perfekte Auswahl an Zubehör. Oder die wird jetzt demnächst mal ergänzt, sage ich es mal so. Man konzentriert sich erstmal darauf, das Produkt Boxspringbett so zu platzieren, dass es möglichst gut angenommen wird. Und künftig, also ein Topper hält, was weiß ich, 5 bis 10 Jahre, eine Matratze auch so um die 10 Jahre, 10 bis 15 Jahre.
Und so ein Bett?
Also wenn es ein gutes Bett hat, kriegst du es nicht kaputt. Und ich glaube, ich frage mich immer, der Kunde, man spricht über Kundenloyalität. Das ist ja mal so das ganz, ganz wichtiges Thema für Unternehmen. Und die Kunden sind auch loyal, wenn die eine gute Erfahrung haben. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn es 10 Jahre her ist, dass sie was gekauft haben, ich glaube, dass die Loyalität etwas eher grau sozusagen. Das kann ich mir schon vorstellen. Und das sieht man ja auch bei Fahrzeugen, bei Autos. Du hast halt Hardliner, die jene und diese Marken fahren. Die haben auch kein Problem, wenn wir beim guten Angebot ins andere Auto einzusteigen. Und ich glaube, dass das halt so der Online-Markt, dass der noch einfach deutlich kompetitiver ist, wenn man diese Loyalität nicht so spürt. Das glaube ich.
Wie wichtig ist dann vielleicht in dem Zusammenhang dann wirklich, dass ihr euch sozusagen so früh auf den Konfigurator eingeschossen habt? Ist das jetzt so ein bisschen so, das ist jetzt eure Lebensversicherung, aber das ist ja am Ende, glaube ich, das, was euch am wertvollsten macht, oder?
Der Konfigurator unterscheidet uns auf jeden Fall zum Markt. Ganz eindeutig. Und auch zu dem, auch wenn Boxspringbetten grundsätzlich konfigurierbar sind, diese hohe Konfigurierbarkeit und auch in Anführungsstrichen einfache Bedienung, die Kunden kommen damit sehr, sehr gut klar. Das ist schon was Besonderes.
Eine Frage, die ich noch hatte, wie siehst du generell so ein bisschen den eher Personalisierungsmarkt, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen, weil, keine Ahnung, es gibt ja Nike ID schon gefühlt seit 2010, wo die das erstmal so ein bisschen angefangen sind. Alle dachten, okay, wie machen die das jetzt, dass du da halt deine Schuhe personalisieren kannst? Aber es ist ja jetzt immer ein bisschen mehr geworden und so weg von diesen klassischen Standardprodukten kommt immer mehr. Was ist so deine Einschätzung, wird das noch mehr werden oder ist es halt auch irgendwie schwierig, da sich durchzukämpfen?
Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass für Artikel Nike, also Cola hat es ja auch gemacht, das ist die Cola für, keine Ahnung, für Moritz oder die Cola für Marvin, wo man Leute mit abholen kann. Beim Bett zum Beispiel kann ich es mir halt nur so vorstellen, wenn man Fußballclubs da drauf packt, irgendwie Automarkenzeichen oder worauf Kids zum Beispiel stehen oder ich glaube im Alter irgendwann reduziert sich das ein wenig oder der Individualisierungsgrad ist einfach nicht so hoch. Ich glaube, die meisten Menschen kaufen bei einem Bett eher ein Bett, was es gibt, sag ich mal, ein Standardpad sozusagen, das ist 1,80 mal 2 Meter und grau sozusagen. Der Unterschied ist oft in den Grautönen. Und es gibt halt Trends, wenn man jetzt Cord hat und andere Stoffe, wo man da ein bisschen mal ein gewisses Farbspektrum hat. Und die werden dann auch angenommen vom Markt. Und das muss man auch anbieten, um verkaufen zu können und um auch anbieten zu können. Aber ich glaube, das ist immer sehr, sehr stark abhängig vom Produkt. Und ich glaube, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Individualisierung gut funktionieren könnte. Aber ich glaube, da muss man wirklich schon so ein richtiger Big Player sein, so wie Apple oder sowas, dass man wirklich da eine Gravierung reinkriegt oder wirklich eine richtig starke Individualisierung, dass man zu so einem Ich-Gefühl attached, das glaube ich schon.
Ja, aber ich würde nicht sagen, dass die Betten, wenn du sie komplett personalisiert hast und selbst wenn, keine Ahnung, Moritz die genau gleiche Konfiguration wählen würde wie ich, dass sich das nicht für mich schon personalisiert mäßig anfühlt?
Das glaube ich schon. Ja. Also das ist mein Bett, da gehe ich voll mit. Ja. Das Bett habe ich mir konfiguriert, du hast da so einen gewissen so einen gewissen Schöpfungseffekt, sage ich mal, drinne.
Ja.
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Habe ich beim Auto auch, wenn ich mir ein Auto konfiguriere, denke ich mir auch so, boah, geil, das Auto so, wie es haben will. Mhm. Das bin ich mir 100% sicher. Und ich glaube, dass das auch, ich glaube, dass die Leute pickiger werden. Das denke ich schon, 100%.
Also würdest du generell sagen, es gibt dann, es wird noch mehr solche Produkte geben in Zukunft? Oder weil du kannst ja im Prinzip überall Personalisierung und Individualität und sowas mit noch mit reinbringen, wenn du ein pfiffiger Mensch bist,
also wenn
Mutter jetzt wahrscheinlich sagen.
Wenn es immer mehr Agenturen gibt, die komplexe Produkte verkaufen, auf jeden Fall. Wenn viele auf den Shopify und Amazon-Thread aufsteigen, dann liegt es an der Softwarelösung, die die anbieten. Also ich kann es mir vorstellen, ja, schon.
Okay. Wie ist denn vielleicht so ein bisschen dann einfach so deine Aussicht für den E-Commerce im Allgemeinen? Also du hast jetzt irgendwie viele verschiedene Projekte, du hast Mozartbett, du hast viel gesehen, du sprichst mit vielen Leuten. Was meinst du, was entscheidet sich so in den nächsten Jahren, was setzt sich durch, was bleibt?
Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es extrem relevant ist, eine gute Retention Rate zu haben, insbesondere für so klassische Katalogartikel, sage ich mal, und für AUVs bis 50 bis 100 Euro. Wenn Krisen kommen, die sich positiv oder negativ auswirken, die kann man nicht vorhersagen, aber ich glaube, dass der TKP immer teurer wird, insbesondere auf Meta, weil auch große Brands dahin ziehen und die Kosten aus einem Wiederkauf aus dem CRM ist deutlich günstiger. Das sehe ich absolut so.
Es sind ja auch viele Geschäftsmodelle, die einfach darauf ausgelegt sind, sozusagen erst ab dem zweiten Kauf irgendwie.
Zweiter, dritter, vierter Kauf, 100 Pro. Dann hast du, für uns ist es halt, glaube ich, relevant, wenn man jetzt mal bei Mozart ist, immer dort die Leute, also die Leute zu finden, die tatsächlich ein Bett brauchen, weil es ist zwar ein großer Markt, das braucht halt nicht jeder einfach so random ein Bett.
Du musst halt irgendwie einfach so omnipräsent sein und dann zur richtigen Zeit irgendwie noch am richtigen Ort zu sein, damit ich sage, okay, jetzt bezahle ich irgendwie 3.100 Euro für ein neues Bett.
100%. Und das geht nur, wenn man TKPs beachtet. Wir sind jetzt auch nicht Investoren geschossen oder Investoren geladen, dass wir jetzt in irgendeiner Form da jetzt Geld verbraten wollen. Wir sind ja nach wie vor ganz normale, da ganz unternehmerisch unterwegs. Was war die Frage nochmal?
So ein bisschen zu sagen, was
generelle Einsicht vom E-Commerce-Markt.
E-Commerce, genau,
die Trends. Was bleibt und fällt?
Ich glaube, dass Meta nach wie vor bleibt. Ich glaube, dass Google auch bleibt. Google wird einfach immer extrem, wird viel, viel stärker noch. Auch produktseitig, die werden Amazon-Konkurrenz machen. Und ich glaube, es wird so eine kleine Bereinigung geben, dass jetzt, wo der Konsum ein bisschen reduzierter ist, also eine ganz normale Marktbereinigung geben. Und ich glaube, dass es jetzt schon Industrien gibt, wo man einfach Survival of the Fittest hat. Und die Industrien werden dann irgendwann auch mal wieder hochgehen, da bin ich mir auch sicher. Und ich glaube, es wird immer so sein, dass wir immer digitaler werden und es wird immer komplexere Produkte geben, die man online kaufen kann. Da bin ich mir auch 100% sicher. Was unfassbar erscheint für, glaube ich, unsere Eltern sozusagen, ist gar nicht so weit weg für uns, glaube ich, in manchen Produkten.
Weil André noch ein paar Alliterationsshops hochzieht.
Epsilon, komm nochmal. Ja, nee, aber guter Punkt. Also wenn meine Eltern, die fahren irgendwie zur Konfigurierung vom Auto irgendwie ins Autohaus und verbringen da 2-3 Stunden und der Typ denkt sich auch so, mach's doch einfach zu Hause. Aber so, ich persönlich reiß dann schon mit dem konfigurierten Sache an, das ist es, das will ich genauso haben, weißt du,
das ist schon, in der Tat.
Schon ein guter Punkt. Wie siehst du, ja, nee, ist gut.
Ja. Dann lass uns zur zweiten von zwei Fragen kommen, um das ganze Thema so ein bisschen abzurunden, den Podcast so ein bisschen zum Ende zu bringen. Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-wise sein, unternehmerisch?
Ich glaube wirklich, ein extrem guter Ratschlag ist, dass man erst eine Sache hat. Also man startet mit einem MVP sozusagen oder im Gartenbereich starten wir mit einem Produkt, anstatt einen Shop zu machen, der komplett Garten abdeckt. Weil dann sieht man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Du hast so viele Produkte, wo du optimieren musst, so viele Produktkategorien. Und wenn du mit einer Sache anfängst und die gut machst in einer Sache und dann das nächste machen. Und ich glaube, dass das, es dauert zwar lange, man ist immer so neugierig darauf und hungrig darauf, das nächste schon mal zu machen, weil es ja viel bringen würde. Aber es bringt, glaube ich, erst dann viel, wenn man das in einer Kategorie geschafft hat und dann die nächste macht. Weil dann hat man es auch gut gelernt und kann irgendwelches Wissen adaptieren. Und ansonsten hast du direkt 3-4 Baustellen auf.
Hast du den Fehler selber schon mal gemacht?
Wir haben natürlich auch schon 2-3 Sachen immer parallel gemacht und zu viel im Kopf gehabt. Dann haben wir uns auf eine Sache konzentriert. Die konnte man dann ruhig aufarbeiten. Da konnte man sich viel Zeit Zeit investieren. Und den Fehler, den haben wir, ich würde sagen, am Anfang haben wir den ganz klar gemacht. Und wir haben den aber da. Und das ist sogar so, man ist immer dazu geneigt, das wieder zu tun, weil es so in der Natur der Sache ist. Man hat so Bock, man hat Bock, noch was Nächstes machen, nochmal Bock. Aber erstmal bei dem einen bleiben, das hochziehen, optimieren, verbessern, bevor wir das nächste Mal. Sozusagen mit dem Channel-Auto, du kannst mit 10 Channels starten, mit 3 Leuten, aber fang mit 1, 2, 3 an. Irgendeiner wird der Beste sein. Den hast du dann schon mal als sicheren Anker und dann den nächsten.
Wie sieht denn das, letzte Frage vielleicht noch einfach so, was meinst du, wäre mit Mozartbett passiert, hättet ihr das sozusagen als erstes gemacht, ohne die anderen drei Brands?
Gute Frage. Wirklich eine gute Frage, weil es deutlich komplexer ist, Boxspringbetten online zu verkaufen. Nicht nur von der Logistik her, von der ganzen Wertschöpfungskette her. Ich glaube, dann eine gewisse, so ein Vorbau, der war enorm wichtig, um auch einfach einschätzen zu können, wie muss man Kampagnen strukturieren, was passiert über die Jahre hinweg, wenn Algorithmen angepasst werden, wie müssen die Kampagnen angepasst werden. Und dieses, ich sag mal so, das Rüstzeug dort brauchen wir heute schon. Das ist schon sehr wichtig.
Und sich auch wahrscheinlich nicht von Problemen dann direkt zu verstecken, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja, ey, das wird hier nichts, sondern zu wissen, okay, wir haben das auch schon ein, zwei Mal gelöst, wir kriegen das schon hin.
So ist es. Und letzten Endes auch der Unterbau, der da steht, manches dauert halt auch manchmal eine gewisse Zeit, bis man es löst, oder man braucht erstmal so ein so eine salonfähige Lösung. Und ich glaube, diese grundsätzlichen E-Commerce-Problematik, die man hat, wenn man halt ein paar Shops hat, hat man einen gewissen Überblick. Das heißt aber nicht, dass man die Lösung immer schneller hat. Aber ich glaube, dadurch, dass man diesen Überblick hat, schon ein paar Mal Probleme gelöst hat, ist das hilfreich, Mozartbett überhaupt zu betreiben. Und ich würde sagen, dass es unfassbar wichtig gewesen ist, dass wir diese Shops vorher gehabt haben und immer noch haben. Ganz klar.
Ich bin gespannt. Also es war eine Stunde genäht. Gute Folge geworden. Vielen Dank für deine Zeit. Freue mich auf jeden Fall, euch weiter zu begleiten.
Sehr gerne.
Ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall alle im Kontakt. Safe. Ist ein sympathisches, sehr sympathisches Ding. Bin ziemlich sicher, wenn ihr dann noch ein, zwei Bausteine hinzufügt, die wahrscheinlich aus deinem Gehirn bald vielleicht in den Shop kommen, kann das wahrscheinlich echt vielleicht richtig ein Finger werden. Würde uns sehr freuen, vor allem ihr beide aus dem Norden, ne? Ist ja ein Schwung
bei euch. Norton, ja,
echt, ist ja ein Schwung bei euch beiden, ne?
Norton nee, übrigens die zweitmeist vertretene Stadt im Podcast, glaube ich. Aber ja.
Hey, Grüße gehen nochmal raus, in die Heimat. Also wenn wir neuen Finger werden müssen, werden wollen, dann müsst ihr natürlich auch ein Boxspringbett haben. Das ist natürlich klar. Und natürlich auch ein Mozartbett, ne?
Ja, klar.
Das ist klar.
Also für alle, die gerade umziehen, ne? Guckt euch den Shop an. Macht sehr viel Spaß, da drüber zu gehen.
Mit anderen 90 gibt 90% Rabatt. Einfach jetzt mal ausprobieren, das funktioniert. Nee, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit, dass du extra hierher gekommen bist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal noch eine schöne Runde was essen in Köln.
Sehr schön.
Und wenn es dann in 2 Jahren vielleicht irgendwie über die 50 Millionen gegangen ist, dann sitzt du vielleicht nochmal hier.
Eieiei, sitze ich auf Freude strahlt, also richtig.
Sitzt jetzt ja auch.
Danke für deine Zeit, André, hat mich gefreut.
Mich auch. Ciao. Bis dahin.
Vielen Dank, ciao.